Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Zwei Halbfinalistinnen bei den Damen stehen fest. Zwei Halbfinalisten bei den Herren stehen fest. Und während wir bei den Damen die Favoritinnen sich durchsetzen haben sehen, hat es bei den Herren eine faustdicke Überraschung gegeben. Herzlich willkommen zum 9. Breakfast at Flushing hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch noch etwas geflasht von dieser Night Session. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Vielleicht nicht ganz geflasht vom Damenviertelfinale in der Night Session, aber sicherlich vom Herrenviertelfinale.
Ja, über das sprechen wir gleich noch. Und auch das Herrenhalbfinale sah am Anfang aus wie der klassische Stinker. Roger Federer räumt einen Gegner kurz und bündig ab. Aber nein, am Ende leben wir 5 Sätze und mit Grigor Dimitrov einen sehr überraschenden Sieger.
Es ist wirklich eine große Überraschung. Grigor Dimitrov besiegt Roger Federer in 5 Sätzen mit 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 und 6-2. Und wir haben auf Twitter ein paar Statistiken gebracht. Grigor Dimitrov war vor diesem Turnier bei den US Open mit einer Bilanz von 12-15 2019 ausgestattet. Er war zurückgefallen auf Platz 78 in der Weltrangliste. Er hatte gegen Kevin King in Atlanta verloren, Nummer 405 der Weltrangliste. Er hatte das letzte Mal einen Top-5-Spieler bei einem Grand Slam 2014 in Wimbledon besiegt. Damals war es gegen Andy Murray. Und er war als großer, großer Außenseiter in dieses Viertelfinale gegangen. Und er gewinnt das Match in 5 Sätzen und zieht ins Halbfinale ein. Und er wird dort auf Daniil Medvedev sprechen. Über das Match spreche ich mal gleich noch. Aber wir müssen Grigor Dimitrov hier und seine Leistung würdigen. Auch wenn wir sagen müssen, wir sind nicht sicher, wie fit Roger Federer am Ende des Matches war. Aber so ein Ding muss man trotzdem erst durchziehen. Nachdem Dimitrov vorher noch nie 2 Sätze am Stück gegen Federer gewonnen hatte, erst 2 Sätze insgesamt in seiner Karriere gegen Federer gewonnen hatte, hat er es jetzt geschafft, dieses Kunststück 1-2 Sätze aufzuholen und am Ende in 5 Sätzen zu gewinnen. Was für eine Leistung für Grigor Dimitrov.
Ja, und eine, die ihm wirklich nicht abzusehen war. Er hatte gute Matches hier zuvor gespielt, die Einordnung war aber ein bisschen schwierig, weil er einfach nicht auf die besten Gegner getroffen war. Er hatte einen Walkover drin gehabt, nachdem Borna Čuric aufgeben musste. Er hatte dann gegen Kamil Majdžak gespielt, gegen Alex de Minaur, nicht die allergrößten Namen, auch nicht unbedingt die Spieler, die ihn herausfordern. Und hier hat er einen ziemlichen Katastrophenstart hingelegt gegen Federer. Ich glaube, es waren zwei Doppelfehler, die er gleich mal allerersten Aufschlagspiel hatte, Aufschlag war weg, Federer zog davon, Dimitrov konnte zwar ganz okay mithalten, aber es sah halt aus nach dem klassischen Match, was wir so häufig gesehen haben. Federer mit dem Schnellstart und dann der Gegner, der keine Chance mehr hat, und wie gesagt, davor hat es einem Damenhalbfinale gegeben, was 44 Minuten dauerte, und es hätte einen nicht überrascht, wenn dieses am Ende eine Stunde 15 gedauert hätte, aber Pustekuchen, Dimitrov im Laufe des zweiten Satzes so richtig ins Match gefunden. Und da sah man, vielleicht bekommt Federer heute Probleme mit der Art von Dimitrov. Im ersten Satz war es so gewesen, Federer dominierte über das Serv und war dann in der Lage, Dimitrov einfach über den Platz zu manövrieren und ihn dahin zu manövrieren, dass Dimitrov irgendwann versuchte, ein Kunststück zu machen oder den Einschlag zu viel oder eben nicht genug Zug in den Schlägen hatte, um den Winner unterzubringen. Und im zweiten Satz hat sich dann gedreht und eigentlich auch für das ganze Match von da an gedreht. Da war es Dimitrov, der einfach ein bisschen mehr Power drin hatte, Federer, der sich so ein bisschen auf ein Kraftspiel gegen Grigor Dimitrov einlassen wollte, das aber eher unnötig war. Und da hat er angefangen, ziemlich viele Fehler zu machen. Und der wahrscheinlich entscheidende Moment des ganzen Matches war, als Roger Federer im zweiten Satz das Break kassiert hatte, hat er das dann doch noch aufgeholt, als Grigor Dimitrov auf den Satz aufschlug, und das war bei 5-3 gewesen und Dimitrov dann natürlich auch wieder einen Doppelfehler reingebaut hat, aber Federer gab dann von 30-0 den Aufschlag ab zum 4-6, und da waren Wackler von der Grundlinie vor allem drin, in der Vorhand drin, dafür Federer auf einmal überhaupt nicht mehr sicher in der Vorhand. Und Dimitrov konnte das Match dann eben über diese Vorhand bestimmen. Und dritter Satz war sehr wackelig, ging viel hin und her. Federer hat ziemlich gut gespielt, aber Dimitrov blieb dran, obwohl er den Satz 3-6 verloren hat. Und an den letzten beiden Sätzen, muss man sagen, war Dimitrov eigentlich der klar bessere Spieler. Da wurde es aber auch offensichtlich, dass Federer Probleme hatte oder irgendwas mit ihm nicht ganz in Ordnung war. Wir wissen bis jetzt nicht, was das Problem war. Vermutlich was am Rücken, denn der Aufschlag hat danach nachher doch ein paar km/h verloren. Er hat nicht mehr so ganz so gut rotiert in der Rückhand. Also zu vermuten, dass da was am Rücken war. Und Dimitrov hat dann in den Sätzen 4 und 5 aber auch einfach auf hohem Niveau gespielt. War der sicherere Spieler, gerade mit der Vorhand, dort unglaublich viel Druck gemacht. Hat Federer eben in so ein Kräftemessen reingeschubst, anstatt dass er sich von Federer immer wieder über den Platz schicken lassen musste, anstatt dessen, dass Federer in der Lage war, den Court immer wieder zu öffnen zu den Seiten hin, was Dimitrov, der einfach extrem viel Power da reingebracht hat und am Ende dann der bessere Spieler war.
Wir wissen auch inzwischen, was Roger Federer hatte. Roger Federer hat in der Pressekonferenz, er ist sofort in die Pressekonferenz reingegangen, hat er gesagt, er hätte Probleme am oberen Rücken gehabt und deswegen hätte er schon das ganze Match Probleme gehabt, aber es sei nicht der Moment seines Rückens, sondern es sei Grigors Moment und das wäre eine Geschichte, die man Grigor Dimitrov nicht aberkennen sollte oder abschreiben sollte. Das ist das der große Sieg von Grigor Dimitrov. Roger Federer hatte wohl das ganze Match über Probleme mit dem Rücken. Er hatte gehofft, dieses Match zu gewinnen, um dann 2 Tage Pause zu haben, weil die Herren nämlich erst am Freitag die Halbfinals spielen werden. Aber er hat es nicht geschafft und Grigor Dimitrov hat ja einen seiner größten Siege in seiner Karriere gefeiert. Er wurde so häufig in seiner Karriere dann auch mit Roger Federer verglichen. Baby Goat wurde er immer genannt, weil er dann auch eine ähnliche Schlagbewegung hatte. Er hat auch die einhändige Rückhand und er hat so viel Talent und es sieht so stylisch aus, aber er hat es nie so richtig hinbringen können. Und wie oft haben wir schon in diesem Jahr dann über Grigor Dimitrov gesprochen und seine schlechten Ergebnisse. Er hat es 5-mal in diesem Jahr geschafft, mehr als ein Match bei einem Turnier zu gewinnen. Das ist eine katastrophale Bilanz und auch 2018 war er nicht gut, nachdem er 2017 die ATP-Tour-Finals gewonnen hatte. Und wir können sagen, das ist sein bestes Turnier seit den ATP-Tour-Finals 2017 und wohl eines seiner besten Grand Slams überhaupt in seiner Karriere, weil wer Roger Federer auf dem Weg ins Halbfinale schlägt, der kann nicht so schlecht abgeschnitten haben.
Ja, und das wird extrem wichtig für ihn sein. Denn auch als er damals die World Tour Finals gewann, hat er das ja geschafft ohne einen Sieg gegen die Top 3. Und das kann ihm egal sein, weil er das Turnier gewonnen hat, aber es wird sicherlich immer ein bisschen an ihm genagt haben. Er ist ja nun das Gesicht dieser Generation Useless gewesen, also dieser Generation, die dahinter Djokovic und Nadal kam, die aber nur ganz selten in der Lage war, die großen Namen bei den Grand-Slam-Turnieren herauszufordern. Dimitrov, nach so viel Versprechen am Anfang seiner Karriere, hatte dann ja doch auch noch recht früh einen Einzug ins Wimbledon-Halbfinale geschafft, aber danach schon ziemlich einen Absturz hingelegt. Dann hat er sich wieder gefangen, Anfang 2017, ja damals auch mit dem Halbfinale bei den Australian Open, wo er übrigens fantastische Match gegen Rafael Nadal gespielt hat und dann sich eben am Ende des Jahres qualifiziert hat für die World Tour Finals, das dann gewonnen hat, aber seitdem wieder einen kompletten Hänger drin gehabt. Und was ich jetzt ganz interessant fand, war, als er jetzt auf dem Court nochmal nach dem Sieg angesprochen wurde, ja, wo sind denn Andre Agassi und Radek Stepanek, die zumindest offiziell noch seine Coaches sind, da hat er wieder ein bisschen hin und her gedruckst, aber hat gesagt, dass sie ihn im Endeffekt mal alleine lassen wollten, damit er mal sein Ding durchziehen kann. Und er hat es ein bisschen als einen Warnschuss interpretiert und es ist ein Warnschuss, der anscheinend geholfen hat.
Das wollte ich nämlich auch nochmal angesprechen. Er hatte nach dem Achtelfinale gegen Alex de Minaur hat er gesagt, ja, Radek Stepanek und Andre Agassi sind nach wie vor meine Coaches, aber wir wollten hier, dass ich mal alleine hier bin. Das ist eine komische Taktik, die hat man eher selten gesehen, aber hat jetzt funktioniert. Und es gibt ein sehr, sehr nettes GIF, was wir jetzt auch retweetet haben. Rafael Nadal hat gejubelt nach einem guten Punkt, hat Anfeuerungen von Tiger Woods bekommen und Grigor Dimitrov hat gejubelt, hat Jubel von einer kleinen Gruppe von bulgarischen Fans bekommen, was sehr, sehr nett ist. Es haben halt nicht mehr viele an Grigor Dimitrov geglaubt, weil er, wie gesagt, aus den Top 50 gefallen war, sogar aus den Top 70 rausgefallen war und wirklich keine gute Vorbereitung hatte. Und wie gesagt, wir müssen dann auch nochmal sagen, er hatte eine gute Auslosung für sich. Er hatte diesen Zweitrunden-Walkover gegen Borna Coric, er hatte Kamil Majchak in der dritten Runde, Alex de Minaur, der Top-20-Spieler dann halt auch erst selten geschlagen hat im Achtelfinale. Aber jetzt hatte er mit Roger Federer die ultimative Aufgabe. Und ich habe es tatsächlich nicht geglaubt, dass Dimitrov dieses Spiel würde gewinnen können. Roger Federer hat gesagt, nein, es ist der Sieg von Grigor Dimitrov, es ist nicht meine Niederlage. Und von daher können wir das wirklich so, glaube ich, als den Sieg von Grigor Dimitrov über Roger Federer bezeichnen. Und Roger Federer hat seit 2009, seitdem er das Finale nochmal erreicht hat bei den US Open, hat er halt keine guten Turniere mehr bei den US Open gespielt.
Ja, noch ganz kurz zu Federer. Ich glaube, da müssen wir halt natürlich schon einfach den Kontext setzen, dass Federer natürlich durch seine Agentur Grigor Dimitrov auch repräsentiert. Also von daher, er hätte da sicherlich auch kein Interesse dran, ihn jetzt schlecht dastehen zu lassen. Aber er hat natürlich recht, das ist der Moment von Dimitrov. Das wird er auch erkannt haben. Dimitrov eben war so häufig schon der Nebendarsteller, aber der Nebendarsteller, der dann ja sehr blass geblieben ist. Und hier ist er eben zum Hauptdarsteller geworden. Und Federer, die Niederlage hat auf eine gewisse Art und Weise an die aus dem letzten Jahr erinnert. Die war damals gegen John Millman und die Umstände waren ein bisschen anders, weil es so heiß war und er einfach so ein bisschen eingegangen ist im Laufe des Matches und körperlich nicht mehr viel zuzusetzen hatte. Und Millman natürlich auch eine andere Art von Gegner ist, wobei er mit Dimitrov gemein hat, dass beide einfach extrem fit sind. Aber man kann, glaube ich, mittlerweile feststellen, dass es nicht mehr das Grand-Slam-Turnier von Roger Federer ist. Und wenn er einen Grand-Slam-Titel haben will, dann wird er das wahrscheinlich in Wimbledon machen müssen und eben nicht unbedingt hier. Oder gut, die Australian Open werfen natürlich noch eine Runde, wenn der Belag schnell ist.
Und wir werden auch wohl in der nächsten Zeit dann auch kein Duell zwischen Roger Federer und Rafael Nadal bei den US Open sehen. Dieses Match hat es bei den US Open noch nie gegeben und wird es auch 2019 nicht geben. Grigor Dimitrov ist der große Sieger der Nacht und das ist wirklich ein dickes Ding gewesen, was Dimitrov hier gerissen hat. Er trifft im Halbfinale, auf Daniil Medvedev. Der hat gestern in einem ganz, ganz komischen Match gegen Stan Wawrinka gewonnen, in 4 Sätzen. Stan Wawrinka hat hinterher bestätigt, dass er erkältet war und dass er seit seinem Achtelfinale gegen Novak Djokovic nicht mehr trainieren konnte. Aber Daniil Medvedev hatte gleich im ersten Satz Probleme, hatte Probleme mit dem Oberschenkel, ließ sich tapen, ließ das Tape dann wieder abnehmen, konnte sich nicht wirklich gut bewegen, gewann dann im ersten Satz aber trotzdem gegen einen etwas konsternierten Stan Wawrinka mit 7-6, gewann auch den zweiten Satz mit 6-3, wo er sehr früh auf die Punkte gegangen ist, wo er sehr, sehr schnell versucht hat, den Punktgewinn zu machen. Und Stan Wawrinka konnte damit überhaupt nichts anfangen. Erst im dritten Satz, nachdem es Daniil Medvedev auch wieder so ein bisschen besser ging, hatte man das Gefühl, konnte Stan Wawrinka in dieses Match wieder ein bisschen reinfinden, gewann den dritten Satz mit 6-3, aber im vierten war es dann wieder komplett Medvedev, der dieses Match beherrschte und den vierten Satz mit 6-1 gewann. Ich war mir während des gesamten Matches nicht im Klaren darüber, was wir da gerade sehen. Du?
Also ganz kurz, bevor ich das beantworte, ich habe nochmal die Google-Maschine gefragt und Dimitrov hat mittlerweile Team 8 verlassen. Nicht, dass das da falsch dasteht. Also er wird mittlerweile von einer anderen Agentur repräsentiert. Er und Federer stehen sich zwar noch nahe, aber eben, ja, er ist nicht mehr bei Team 8 unter Vertrag. Nur damit jetzt nicht eben diese falsche Info von mir in die Welt getragen wird. Ja, dann zu dem anderen Match. Es war erstaunlich. Und ich meine, Medvedev hat es am Ende ja selber ganz schön zusammengefasst. Er wurde dann ja auch eben gefragt und hat eben gesagt, hey, war ein komisches Match. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt auch nicht unbedingt damit so richtig gerechnet, dass ich das hier gewinne nach dem ersten Satz. Und nach seiner eigenen Darstellung hat er sich am Anfang des ersten Satzes verletzt und hat dann gesagt, ja, Wawrinka wusste nicht unbedingt, was damit anzufangen. Und das war wahrscheinlich schon der Fall. Und trotzdem, ich denke, wenn Wawrinka diesen ersten Satz gewonnen hätte, dann wäre ich nicht sicher, ob Dimitrov das Match zu Ende gespielt, ob Medvedev das Match zu Ende gespielt hätte oder ob er dann nicht zu dem Zeitpunkt einfach gesagt hätte, hey, war ein fantastischer Sommer, aber irgendwie passt es jetzt gerade nicht mehr. Und wir wissen mittlerweile hat es auch Wawrinka bestätigt, dass er zumindest eine schwere Erkältung in den letzten Tagen hatte. Er war also auch ein bisschen angeschlagen und trotzdem wirkte er eigentlich wie der Spieler, der das Match hier im Griff haben sollte, der aber eben überhaupt nichts damit anfangen konnte in den ersten 2 Sätzen und der, das glaube ich, kann man auch einfach mal so sagen, eine schlechte Leistung gebracht hat.
Das können wir tatsächlich sagen. Stan Wawrinka hat keine gute Leistung gebracht gegen Daniil Medvedev und wusste vor allen Dingen, wie gesagt, überhaupt nichts gegen die Taktikwechsel dann auch von Daniil Medvedev einzubringen in dieses Match. Weil Daniil Medvedev am Anfang hat er sein, in Anführungsstrichen, normales Spiel gebracht, aber dann im zweiten Satz ist er sehr schnell auf den Punkt gegangen, hat sehr schnell versucht, die Winner zu schlagen. Und da ist Stan Wawrinka auch so ein bisschen hektisch geworden, hatte ich das Gefühl, und wusste überhaupt nicht, wie er darauf jetzt reagieren sollte. Und da hat er es nicht geschafft und er hat es keinen Moment lang geschafft, in diesem Match dann wirklich so ein bisschen Kontrolle über das Match zu bekommen. Und das war immer etwas, was Daniil Medvedev ja so ein bisschen aufrechterhalten hat, so ein bisschen dieses Chaos in diesem Match.
Das ist ja auch, was ihn ein bisschen auszeichnet, dass er in der Lage ist, eben verschiedene Taktiken in einem Match anzuwenden. Er ist nicht der, hey, ich komme mit Taktik 1 Match und wenn das nicht klappt, dann ist es halt so gewesen, sondern er ist immer wieder in der Lage, sich anzupassen. Sei es die Court-Position, sei es die Art, wie er Rückhand und Vorhand einsetzt, sei es, was er zum Beispiel mit dem Aufschlag macht. Wir denken an das berühmte Beispiel in diesem Sommer gegen Novak Djokovic, wo er dann in Cincinnati ab Mitte des zweiten Satzes unglaubliches Tempo beim zweiten Aufschlag gegangen ist und da auch versucht hat, ganz schnell die Entscheidung zu finden. Also er weiß schon, was er tut und er ist ein wirklich smarter Spieler, der man hat das Gefühl, anderen häufig einen halben Schritt voraus ist. Und das war sicherlich bei Wawrinka heute der Fall, der ordentlich Power natürlich hat, aber hier eben im Gegensatz zum Djokovic-Match nicht in der Lage war, die Schwäche von Medvedev zu finden, die sicherlich im Vergleich eher die Vorhand ist. Es ist ja so, dass Medvedev schon gerne die Vorhand sogar umläuft und dann mit der Rückhand Druck zu machen. Und das war heute nicht etwas, was Wawrinka in dem Sinne gelungen ist.
Daniil Medvedev gegen Grigor Dimitrov ist das erste Halbfinale, was wir bei den Herren sehen. Die beiden haben erst ein einziges Mal gegeneinander gespielt. Das war im Queen's Club 2017. Damals hat Grigor Dimitrov in 3 Sätzen gewonnen und zwar mit seinem bestes Jahr seiner Karriere, wo er dann ja auch die ATP Tour Finals dann noch gewonnen hat. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match und vor allen Dingen hat Daniil Medvedev ja jetzt 2 Tage Pause, um wieder halbwegs fit zu werden. Diese 2 Tage Pause, die bekommt man in einem Grand Slam sehr selten und ich könnte mir vorstellen, dass Medvedev das als Geschenk des Himmels annehmen wird.
Ja, und sind wir ehrlich, hatten ja eine realistische Chance, das Turnier zu gewinnen. Ja. Also von daher wird er jetzt alles drauf setzen. Warum soll er noch warten? Wir hatten seine Ausgangslage vor dem Turnier mit der von Alexander Zverev vor den French Open 2018 verglichen. Da hatte Zverev in Madrid gewonnen, in Rom das Finale erreicht, war zumindest von der Form her der zweitbeste Spieler hinter Rafael Nadal gewesen und war dann ja auch verletzt ins Viertelfinale gekommen und hatte das dann gegen Dominic Thiem verloren. Hier war es Medvedev, der im Viertelfinale verletzt war, aber dann trotzdem in der Lage war, irgendwie durch dieses Match durchzukommen und er kriegt sie jetzt, die goldene Chance, die bisher für Zverev in der Form noch nicht da gewesen ist. Und Grigor Dimitrov, ich glaube, mit dem würde er sich jeden Tag anlegen wollen in einem Grand Slam Halbfinale. Wenn er fit ist, geht er sicherlich als leichter Favorit dran.
Wir werden das Match dann am Freitag erleben, Grigor Dimitrov gegen Roger Federer. Das haben wir heute erlebt, Grigor Dimitrov gegen Daniil Medvedev. Und wer das vorher getippt hat, der ist jetzt auch ein reicher Mann. Daniil Medvedev konnte man halbwegs im Halbfinale dann auch ins Halbfinale tippen. Grigor Dimitrov nicht beim besten Willen. Nummer 78 war er vor diesem Turnier in der Weltrangliste. Jetzt ist er im Live-Ranking schon wieder auf Platz 25 zurück. Und das sind dann wieder Sphären, wo sich Dimitrov sicherlich ein bisschen wohler fühlen wird. Grigor Dimitrov gegen Daniil Medvedev, das erste Halbfinale, was wir am Freitag erleben werden. Lass uns gerade, wo wir bei den Herren sind, auch einen Blick auf das Herrendoppel werfen, weil da haben Kevin Kravitz und Andreas Mies heute das Halbfinale erreicht. Sie haben gegen Leonardo Meyer und Jean Sosa mit 7-6 und 6-4 gewonnen, haben keinen einzigen Breakball gegen ihren Aufschlag gehabt und haben im zweiten Satz das Break geholt und konnten dann ausservieren. Das war eine sehr überzeugende Leistung von den beiden. Die beiden treffen jetzt auf Marcel Granollers und Horacio Ceballos. Die haben gegen Oliver Marach und Jürgen Melzer mit 7-6 und 6-4 gewonnen. Kravitz-Mies an 12 gesetzt, Granollers Ceballos an 8. Das ist ein Duell auf Augenhöhe und für Kravitz-Mies nach den French Open das zweite großartige Grand Slam Turnier 2019.
Ja, und jetzt sehr unangenehme Gegner im Halbfinale. Ceballos ist ein sehr guter Aufschläger, würde ich sagen, für den Rest seines Spiels ein Linkshänder. Granollers ist jemand, der unglaublich viele, also da kann man vielleicht sogar fast so einen ganz kleinen Medvedev-Vergleich rausholen, jemand, der ganz viele Arten von Tempo gerade von der Grundlinie gehen kann, der ein gutes Gefühl vorne am Netz hat, der wirklich versteht, wie man Slice und Spin einsetzt, jetzt natürlich seit Jahren im Einzel nicht mehr wirklich was reißt, aber der im Einzel und Doppel durchaus einige Erfolge in seiner Karriere gehabt hat und das ist schon eine interessante Kombination und eine ganz andere Art von Gegner, als die man sonst in einem Doppeldraw vielleicht finden würde. Also da bin ich gespannt, wie Kravitz und Mies damit umgehen, die ja dann doch eher ein klassisches Doppel spielen.
Aber die beiden sind jetzt im Live-Race auf Platz 5 zurück im Doppelrace und genießen ihr zweites großes Grand Slam Turnier. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Damen sprechen. Die hatten zwei nicht ganz so spannende Matches wie die Herren und gerade Serena Williams hat mit ihrer Gegnerin ziemlich gemacht, was sie wollte. Das hören wir gleich hier bei Chip and Charge und Breakfast at Flushing, unserem Daily zu den US Open.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Serena Williams steht zum 748. Mal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Sie hat ihr Viertelfinale gegen Qiang Wang mit 6:1 und 6:0 gewonnen. Und Philipp, wir können gar nicht so richtig viel darüber sprechen, weil Serena Williams hat dieses Match von der ersten bis zur letzten Sekunde beherrscht. Die ja vielleicht ausdrücklichste Statistik oder eindrücklichste Statistik war die, dass Qiang Wang nicht einen einzigen Winner in diesem gesamten Match geschlagen hat. Man muss schon ein bisschen bedauern mit Qiang Wang mitfühlen, weil das war wirklich komplette Chancenlosigkeit für Wang, die vorher gegen Ashley Barty gewonnen hatte. Aber Serena Williams sieht sehr, sehr, sehr fokussiert aus hier.
Ja, es hat ein bisschen erinnert an die vorherige Runde bei den Herren, wo David Goffin ja in den letzten beiden Sätzen so einen von Roger Federer abbekommen hat. Und so war das hier eben auch bei Wang. Und Wang hat es dann nach dem Match gesagt, ich war nervös, ich konnte nichts mit der Power anfangen. Und sie ist ja eben eher die Spielerin, die genug Bälle zurückbringt, die in der Lage ist, ihre Gegnerinnen auszumanövrieren. Aber hier hatte man das Gefühl, dass sie gar nicht überhaupt eine Chance bekommen hat, zu irgendeinem Zeitpunkt diesem Match diese Taktik anzuwenden oder überhaupt ihrem eigenen Spielstil zu folgen, weil Williams einfach so erdrückend war. Und Williams, muss man einfach sagen, hat sich sehr gut bewegt, hat dadurch die Chance bekommen, rechtzeitig am Ball zu sein, hat dadurch die Chance bekommen, den Druck hochzuhalten, hat vernünftig serviert, sehr gut retourniert. Ich glaube, dass Wang keinen Punkt beim eigenen Aufschlag im zweiten Satz gemacht hat. Kann das sein? Irgendwie sowas ist es dann noch gewesen und es war wirklich absolute Dominanz von Serena Williams im ganzen Match und einfach eine andere Preisklasse. Wirklich ein bisschen wie bei Federer und Goffin in der vorherigen Runde. Und Serena Williams ist in Topform, muss nicht unbedingt was heißen für die nächsten Runden. Wir haben auch gesehen bei den letzten drei Grand Slams, wo sie jeweils das Finale erreicht hat, dass da auch teilweise überragende Matches zwischendrin waren und dass es dann doch im Finale nicht geklappt hat. Aber das war heute schon eine ziemliche Ansage.
Qiang Wang hat im zweiten Satz insgesamt 4 Punkte gemacht. Sie hat nicht ein einziges Mal einen Punkt nach dem ersten Aufschlag gemacht und sie hat nur einen Punkt nach dem zweiten Aufschlag gewonnen. Der Rest war dann Punkte, die auch bei Aufschlag von Serena Williams gemacht worden sind. Qiang Wang war komplett chancenlos hier in diesem Match und Serena Williams steht im Halbfinale. Und wir möchten das ja schon zu 50-50 sagen, hier bei Herren und Damen immer, dass wir beide Geschlechter gleich besprechen. Aber über Serena Williams gegen Qiang Wang gibt es nicht so richtig viel mehr zu sprechen.
Nein, sie war einfach überragend, Wang war überfordert, ich glaube, dabei können wir stehen lassen.
Und sie trifft auf Elina Svitolina, die hat heute im ersten Match des Tages gegen Joe Konta mit 6:4 und 6:4 gewonnen. Joe Konta hat jetzt 3 Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr wirklich gut gespielt, aber sie hat es nicht geschafft, über diese Hürde Halbfinale bzw. Viertelfinale drüber zu kommen. Und sie hatte ja diesen Moment beim Turnier in Wimbledon, wo sie dann in der Pressekonferenz auch relativ offensiv angegangen worden war von britischen Journalisten, wo es gesagt worden ist, ja, vielleicht verbaselst du hier Chancen. Sie hatte hier 1 oder 2 Chancen gegen Svitolina, aber wir müssen sagen, dass Svitolina hier wirklich eine fast perfekte Leistung abgeliefert hat bei diesem 6:4, 6:4. Aufschlag hat geklappt, Return hat geklappt und in den Rallies war sie die bessere gegen Joe Konta. Und das ist ein relativ gutes Zeugnis für eine Halbfinalistin dann, wie sie Elina Svitolina jetzt ist.
Ja, und das kann sie auch noch nicht so häufig über sich sagen. Sie war ja bis Anfang dieses Jahres das Äquivalent zu Alexander Zverev, weil es eben nie klappte mit den Halbfinals bei den Grand Slams. Dann hat sie es in Wimbledon zum allerersten Mal geschafft. Und jetzt war sie heute Nachmittag die erste Spielerin des Jahres, die es geschafft hat, zum zweiten Mal in einem Grand Slam Halbfinale in 2019 einzuziehen. Serena hat dann nachgelegt, aber so ist manchmal die Geschichte. Erst klappt es gar nicht und dann ist sie die erste Spielerin, die es zweimal in diesem Jahr schafft. Und das war überzeugender als in Wimbledon, wo sie sicherlich ein bisschen Glück hatte, als sie gegen Margarita Gasparian eigentlich hätte ausscheiden müssen. Hier war sie in jedem der Matches die bessere Spielerin, hat sich einfach super fit, super fokussiert gezeigt. Das wissen wir, dass sie das sowieso kann, dass sie in der Lage ist, hinten viel auszugraben, das Tempo sehr stet zu halten, wenig eigene Fehler zu machen. Aber was in diesem Turnier nochmal aufgefallen ist, war wirklich A, der Return. Sie ist eine der besseren Return-Spielerinnen und als sie damals zum Beispiel Serena Williams bei den Olympischen Spielen besiegt hat, war das vor allem auch eine gute Return-Leistung. Aber es war der Aufschlag. Es war der Aufschlag in der vorherigen Runde, es war der Aufschlag gegen Venus Williams, war der Aufschlag hier. Sie gewinnt einfach im Moment viele wichtige Punkte nach dem eigenen Aufschlag. Und so kann sie dann auch den Druck hochhalten gegen Spielerinnen wie Konter zum Beispiel, die ja selber einen starken Aufschlag hat. Aber heute, und das ist halt so ein bisschen ihre Schwäche, heute mal wieder ein bisschen statisch war. Nicht in der Lage war, die eigene Taktik zu variieren, nicht in der Lage war, von diesem Attacke zuerst Spielstil abzuweichen und das konnte Svitolina ziemlich gut aussitzen und für Konter sicherlich frustrierend, gerade so die letzten Spiele, wo sie so ein paar Punkte drin hatte, wo es wirklich eher wie Nervenfehler schien, aber eben Svitolina war die bessere Spielerin, hätte das sogar ein bisschen klarer gewinnen können.
Svitolina, und da sollten wir uns auch mal klar darüber werden, hat hier ein wirklich schwieriges Programm gehabt, um in dieses Halbfinale zu kommen. In der zweiten Runde zum Beispiel Venus Williams, Diana Jastremska in der dritten Runde gegen Madison Keys im Achtelfinale und jetzt gegen Jo Konter. Und sie ist ohne Satzverlust bislang durchgekommen. Und sie ist vielleicht so ein bisschen die Übersehene in diesem Draw gewesen, weil über Svitolina haben wir bislang nicht viel gesprochen, obwohl sie ein schwieriges Programm hatte. Und Svitolina wird jetzt mit einer ganzen Menge Selbstvertrauen in dieses Match gegen Serena gehen.
Ja, und wie gesagt, sie hat sie einmal besiegt, danach steht es gegen sie verloren. Ich glaube, Bilanz steht 1-4. Sie wird natürlich ein paar Probleme auf der Seite von Williams brauchen, aber der Matchplan wird wahrscheinlich irgendwie so aussehen, dass sie hingehen wird und schauen wird, dass sie wirklich den eigenen Aufschlag sehr gut beschützen kann, dass sie viele erste Aufschläge reinbekommt für den zweiten. Den würde Serena sicherlich sehr attackieren. Sie hat die Chance, auch den ersten Aufschlag von Serena anzugreifen, außer Serena serviert wirklich extrem akkurat und von der Grundlinie muss sie nicht unbedingt die schlechtere Spielerin sein. Da müsste Serena sich schon sehr gut bewegen, so wie sie es heute gemacht hat, dass Svitolina da chancenlos wäre. Also es braucht ein paar Wenns und Abers auf der Seite von Serena, aber ich glaube, es gibt schon ein Szenario, wo Svitolina das Match für sich entscheiden kann.
Ich glaube auch, dass es ein Szenario gibt, wo Svitolina das entscheiden kann. Das letzte Duell der beiden ist halt auch schon 3 Jahre her bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio hatte damals Svitolina ihren einzigen Sieg geholt mit 6-4 und 6-3. Seitdem ist ein bisschen Wasser die Weser runtergeflossen und auch den Hudson River und von daher können wir vielleicht dieses Head-to-Head jetzt erstmal so ein bisschen beiseite stellen und können sagen, dass sowohl Serena Williams als auch Irina Svitolina sehr überzeugend in dieses Halbfinale gekommen sind und dieses am Donnerstag dann jetzt ausspielen werden. Das waren die beiden Damen-Matches. Wenn wir auf das Damen-Doppel dann auch nochmal zu sprechen kommen, dort stehen auch schon 2 Halbfinalistinnen fest. Und das eine ist, ja, so ein bisschen sogar eine Überraschung. Viktoria Azarenko und Ashleigh Barty haben gegen die an 1 gesetzten Timea Babos und Kristina Mladenovic mit 2-6, 7-5 und 6-1 gewonnen. Azarenka Barty, die eins der besten Doppel der Welt auch abgeben. Also es ist nicht die ganz große Sensation, aber Babos und Mladenovic muss man bei einem Grand Slam erstmal schlagen. Und in der unteren Hälfte sind Elise Mertens und Arina Sabalenka im Halbfinale, weil sie nämlich gegen Yingying Duan und Zhai Zhaizheng mit 6-4 und 6-3 gewonnen haben. 4 prominente Einzelspielerinnen im Doppelhalbfinale.
Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, waren Babos Mladenovic ziemlich nah am Sieg dran. 2-3 Spiele höchstens noch entfernt gewesen von dem Sieg und Azarenka und Barty haben es dann eben umgedreht und im dritten Satz dominiert, haben ja in diesem Jahr unter anderem in Rom zusammen gewonnen. Mertens Sabalenka haben das Sunshine Double gewonnen. Also es gibt sie, die Einzelspielerinnen, die das machen. Es gibt ja auch immer wieder in der großen Best-of-5, Best-of-3-Debatte, die wir jetzt nicht ausfechten müssen, ist immer eins der Argumente, dass eben die Damen die Chance bekommen, hier das Doppel zu spielen, weil sie eben keine Best-of-Five-Matches machen müssen. Und ja, wenn wir jetzt natürlich das Äquivalent hier sehen und was weiß ich, es wäre eben Rafael Nadal oder so, na gut, der wird es in seinem Alter nicht mehr machen. Aber was weiß ich, Dimitrov stände auch noch im Halbfinale im Doppel, dann wäre das natürlich schon eine ganz schöne Geschichte.
Ja, auf jeden Fall das Damendoppel, da können wir uns auch noch auf die Halbfinals freuen. Die Doppelwettbewerbe insgesamt sehr, sehr gut besetzt, beziehungsweise wir können uns sehr darauf freuen auf die nächsten Tage und wir werden natürlich hier in unseren Dailies darüber sprechen. Lass uns über das Schedule von heute sprechen. Ab 18 Uhr im Arthur Ashe Stadium, Belinda Bencic gegen Donna Bekic, danach Matteo Berrettini gegen Gael Monfils. In der Night Session erst Bianca Andreescu gegen Elise Mertens und danach Diego Schwartzmann gegen Rafael Nadal. Das ist ein sehr ausgewogener Tag, wie ich finde. Heute Bencic gegen Vekic, auf das Match freue ich mich sehr. Matteo Berrettini gegen Gael Monfils könnte ein sehr stylisches Spiel werden.
Ja, denn das kann man, glaube ich, Berrettini unterstellen, dass er genau das ist. Wenn Monfils so spielt wie in den letzten beiden Runden, glaube ich, dass er sich durchsetzt, einfach weil er da so einen offensiven Geist in sich entdeckt hat, weil er auch so gut serviert hat. Und das wird natürlich wichtig werden. Er wird vermutlich Chancen gegen Berrettini bekommen, dass er den breaken kann, aber er wird eben auch schauen müssen, dass er seinen eigenen Aufschlag wirklich beschützt und dass er eben auch dann sich in den Grundlinienduellen durchaus mit der Vorhand von Berrettini anlegen kann. Weil mit der Power kann er es aufnehmen, ist halt die Frage, ob er so solide ist auf der Vorhand oder ob er da anfängt, Fehler zu machen. Also das könnte eine unterhaltsame Geschichte werden, Bencic gegen Vekic. Ist so offen, einfach weil Bencic zwar die bessere Spielerin ist, aber Vekic bei dem French Open das Match gewonnen hat und nicht nur gewonnen, sie hat es ziemlich dominiert in dem Fall. Da bin ich gespannt, wie Bencic das umdrehen will. Und ja, dann die Night Session, da sehen wir mit Andreescu gegen Mertens ein Match, was Andreescu vermutlich gewinnen wird. Und dann Schwartzmann gegen Nadal, das könnten zumindest sehr viel gute Ballwechsel werden.
Stell dir vor, Gael Monfils und Elina Svitolina erreichen zusammen ein Grand-Slam-Finale.
Ja,
und was das für Schlagzeilen vor, gäbe.
Bitte was?
Was das für Schlagzeilen gäbe.
Ja, aber stellen wir uns erstmal vor, wenn es mal Schwartzmann morgen Nadal rausnimmt, och, dann hätten wir auf, wir hatten es gerade schon gesagt, dann hätten wir das Feld von einem 250er-Halbfinale auf einmal in einem Grand-Slam und dann kriegen wir alle unseren Wunsch und mal einen neuen Sieger bei den Herren. Also gucken, ob das passiert.
Ja, aber ich würde ein Halbfinale ohne die Big Three tatsächlich auch mal feiern, weil die vier, die hätten es dann verdient. Aber erstmal muss Diego Schwartzmann gegen Rafael Nadal gewinnen. Und Rafael Nadal, das müssen wir auch dazu sagen, ist jetzt auf jeden Fall der Favorit in der unteren Hälfte. Daniil Medvedev, wir müssen sehen, wie er wieder fit wird gegen Grigor Dimitrov. Das wird das erste Halbfinale bei den Herren sein. Das war's schon wieder mit unserem Breakfast Daily Breakfast at Flushing, Entschuldigung, mit unserem Daily Breakfast at Flushing hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns wie immer über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Sagt es gerne weiter, wenn das ihr einen Podcast kennt, den ihr mögt. Und wir freuen uns dann, euch morgen wieder zu hören zum nächsten Daily, dann mit den restlichen Halbfinalisten bei den Herren und bei den Damen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert
täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.